Sag ich nur, das ist so wie beim Supermarkt, darf es ein bisschen mehr sein, ein bisschen mehr Bürokratie. Nein, darf es nicht. Wir wollen das nicht. Das, was die FPÖ hier zeichnet, ist eher ein Bild einer weltoffenen, vielleicht sogar verschworenen Elite, die auf dem Rücken der normalen Menschen Politik betreibt in einem reinen Eigeninteresse. Und das ist Humbug. Ein Stillstand können wir uns angesichts dieser enormen Dynamik, die wir in der Welt erleben, nicht erlauben. Und daher brauchen wir in Österreich dringend Reformen.
Streitwert ist der Podcast über das, was wirklich zählt. Mein Name ist Stefan Zöckling und ich spreche mit Persönlichkeiten über die Themen, die zu wertvoll sind, um darüber nicht zu streiten. Sich anderen Meinungen aussetzen, Widerspruch aushalten und bessere Antworten auf die Fragen unserer Zeit finden. Mein Name ist Stefan Zöckling und ich bin überzeugt, dass es sich lohnt, mit unterschiedlichen Persönlichkeiten darüber zu streiten, was unsere Gesellschaft im Innersten zusammenhält. Willkommen bei Streitwert, heute mit Beate Meinl-Reisinger, Außenministerin, Vorsitzende der NEOS und eine der prägenden liberalen Stimmen im Land. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Worüber lohnt es sich deiner Meinung nach immer zu streiten?
Ich glaube, um Reformen und den Reformkurs für Österreich. Also es geht ja darum, das Leben der Menschen besser zu machen, den Glauben an die Zukunft vielleicht sogar wieder zurückzugeben. Das ist das, was wir in den letzten Jahren gespürt haben, dass der auch in diesen vielen Krisen, die natürlich nicht Halt gemacht haben vor unserer Landesgrenze, die jetzt nicht Österreich alleine betreffen, aber natürlich unmittelbare Auswirkungen haben auf unsere Wettbewerbsfähigkeit, auf das Lohnniveau, auf die Frage eben der Chancen, der Möglichkeiten, sich ein gutes Leben aufzubauen und für seine Kinder zu wünschen. Und da braucht es meines Erachtens immer wieder ein Nachjustieren. Stehen zu bleiben, ein Stillstand können wir uns angesichts dieser enormen Dynamik, die wir in der Welt erleben, nicht erlauben. Und daher brauchen wir in Österreich dringend Reformen. Und über das Wie kann man natürlich trefflich streiten. Da gibt es in den unterschiedlichsten Parteien die unterschiedlichsten Ansätze.
Und bei welcher Position deiner politischen Gegner denkst du, da ist mehr dran, als man zugeben möchte?
Ich würde das, ich glaube, mit einem Begriff oder mit einem Thema kann ich das nicht abhandeln. Vielleicht ganz grundsätzlich. Es hat sich etwas etabliert in der österreichischen Politik. Es ist nicht in der österreichischen Politik so. Es ist einfach ein Ergebnis einer zunehmenden Polarisierung, die schon auch ausgelöst ist, meines Erachtens durch die Mechanik der sozialen Medien, durch Algorithmen, die natürlich die Lautstärke belohnen und mit Reichweite belohnen und das automatisch dazu führt, dass leider Gottes Parteien, Politiker Positionen einnehmen, die möglichst extrem sind oder möglichst zum Gegenteil stehen einer anderen Position, um besser gehört zu werden. Und das führt dann dazu, dass man irgendwo steht, vielleicht teilweise einander nur noch anbrüllt, auch wenn es nur sozusagen in 140 Zeichen ist, aber nicht mehr sagt, du hast deinen Punkt. Und das sehe ich sehr lange schon in der österreichischen Politik, dass eigentlich diese Konsensorientierung, okay, du hast einen Standpunkt, ich habe einen Standpunkt, aber eigentlich haben wir ein gemeinsames Ziel, zum Beispiel Wohlstand in Österreich sichern, Chancen für alle jungen Menschen zu ermöglichen. Schauen wir, wie wir gemeinsam dorthin kommen und ich sehe bei dir auch einen Punkt. Und da gibt es in allen Parteien unterschiedliche Ansätze, die ich gut finde. Es gibt auch in allen Parteien, anderen Parteien Ansätze, die ich, das wird jetzt nicht überraschen, nicht so gut finde.
Ja, da komme ich, führst du mich zur nächsten Frage. Ich habe ja zusammen stärker in einer Kampagne gestartet gegen die FPÖ, Nationalratswahl 2024, vor allem auch gegen Herbert Kickl. Gibt es Punkte, wo du Herbert Kickl recht geben würdest?
Wir haben als NEOS schon seit langer Zeit einen ganz grundsätzlichen Zugang, dass wir sagen, wir arbeiten in Sachfragen zusammen, aber eine Koalition mit dieser FPÖ geht sich für uns nicht aus. Es gibt Punkte, die wir teilen. Also zum Beispiel das Auftreten gegen, wenn man so will, das rot-schwarze, schwarz-rote Machtkartell. So, den Kammerstaat, diese Unfreiheit. Aber es geht um etwas ganz grundsätzlich, was wir zutiefst ablehnen. Und das ist diese Rhetorik, das Wie. Und das Wie steht eigentlich mittlerweile im Mittelpunkt der Politik der FPÖ, alle anderen niederzumachen, verächtlich zu machen, eigentlich nur destruktiv zu sein. Das ist, ich habe das mal genannt, im Goetheschen, im Faustschen Sinne der Geist, der stets verneint. Das ist ja auch ein Teil dieser populistischen Dynamik, die ja nicht allein die FPÖ betrifft. Das ist ja mittlerweile, ich sage immer scherzhaft, vor allem in Richtung der SPÖ, die einzige internationale, die es noch gibt, ist die der Nationalisten und Rechtspopulisten, die ja die gleichen Kampagnenmethoden überall verwenden, egal ob das in Ungarn ist, in Deutschland ist, in Frankreich ist, jetzt auch teilweise in der Magerbewegung sichtbar ist. Zum Beispiel ist dieses, naja, die Einheitspartei, also alle anderen gegen uns, gegen mich und sie sind gegen ihn, weil er für dich ist. Das hatten wir schon als Plakat von Jörg Haider. Und damit mitschwingen immer dieses die da oben, diese Eliten. Jetzt muss man dazu sagen, dass die
das
FPÖ...
Das ist aber SPÖ-Thema auch, nicht?
Anders. Da könnten wir jetzt sehr lange drüber reden, anders, weil ich glaube, in einem Fall geht es um sozioökonomische Fragen, also tatsächlich die Frage von Einkommen. Und damit Chancen und vielleicht auch eine Stellung in einer Gesellschaft. Das, was die FPÖ hier zeichnet, ist eher ein Bild einer weltoffenen, vielleicht sogar verschworenen Elite, die auf dem Rücken der normalen Menschen Politik betreibt in einem reinen Eigeninteresse. Und das ist Humbug, so muss man das sagen. Und noch dazu, wenn man jetzt schaut, auf die Ergebnisse dieser Art von Politik, schauen wir ganz konkret nach Ungarn, dann frage ich mich, wer da am Rücken der Leute eigentlich sehr egoistische, selbstsüchtige Politik gemacht hat, die vor allem zum großen auch ökonomischen Vorteil war, nämlich das war Viktor Orbán selber und sein System
Orbán. Wurde erfolgreich abgewählt.
Da haben jetzt die Ungarinnen und Ungarn Gott sei Dank die Reißleine gezogen. Das ist eine gute Nachricht für Europa. Ich glaube aber vor allem auch, dass sich damit gezeigt hat, dass, und das erscheint mir zunehmend der wichtigste Punkt zu sein, diese Abschottung, das Illiberale, die Kampagne, der Kampf, die Aggression gegenüber Europa, das sich ins Bett legen mit autoritären Regimen und die Korruption, kein wirtschaftliches Erfolgsmodell sind. Ungarn ist, gemessen auch an den anderen Nachbarstaaten im Osten Europas oder Südosten Europas, hinter dem Potenzial geblieben. Und das spüren die Menschen. Also das Leben der Menschen in Ungarn ist durch Orbán nicht besser geworden. Und das war letztlich, glaube ich, auch ein massiver Grund, warum er abgewählt wurde.
Okay. Viele dieser Positionen, glaube ich, sind ja im Sinne des Streitwerts auch auf Österreich übertragbar. Du hast das angesprochen, also das rot-schwarze Machtkartell zum Beispiel zieht sich durch die Kammern, zieht sich durch den ORF und viele andere Institutionen.
Ja, durch den gesamten Staat.
Durch den gesamten Staat. Bei welchem Thema bist du dir sicher, dass es keinen Sinn macht, mit dir zu streiten?
Wie, in welchem Sinne keinen Sinn macht? Weil du mich einfach, nicht überzeugen würdest?
Ja, weil du einfach
oder
so,
weil ich
so
hier alleine
bist.
Bin?
Nein, weil du so klar bist in deiner Position, das diskutierst du nicht einmal.
Naja, also diskutieren kann man über alles, muss man auch. Aber vielleicht sollte man auch ein bisschen mehr als diskutieren. Und das haben wir jetzt auch gemacht in der Regierungsbeteiligung. Wir haben Verantwortung übernommen und wir diskutieren durchaus sehr viel
das heißt,
mit unseren
Koalitionspartnern. Du streitest über alles im Zweifel.
Natürlich, weil ich ja was bewegen will. Und im Zweifelsfall spürt man die Reibung und spürt die Anstrengung. Aber ich glaube, das ist das, was sich die Menschen erwarten, dass wir die Ärmel hochkrempeln und wirklich auch, es ist ein vielleicht martialisch, aber kämpfen dafür, dass wir endlich diese Reformen bringen. Ein Beispiel, wo ich sehr alleine stehe in Österreich, bekannterweise aber diese Position habe, sehr klar, das ist die Frage der Anpassung des Pensionsantrittsalters an die Lebenserwartung. Wir sind die einzige Partei, die das in Österreich konsequent vertritt. Keine andere Partei will das. Ich bleibe dran. Ich glaube, es wird auch kommen, so wie es in allen anderen europäischen Ländern entweder schon gekommen ist oder kommen muss. Nicht, weil wir den Menschen nicht eine lange, auch verlässlich abgesicherte Ruhezeit vergönnen, sondern weil einfach simpel unser System auf Solidarität basiert, dass die arbeiten können, das auch tun und einen Beitrag leisten und finanzieren die Pensionen derer, die sich diesen Ruhestand verdient haben. Und ich will, dass meine Kinder auch noch verlässlich eine Pension haben werden und dass unser gesamter Staat auch finanzierbar bleibt in vielen anderen Fragen. Und daher ist meines Erachtens die Anpassung des Pensionsantrittsalters an die Lebenserwartung zentral. Zwei Dinge noch dazu. Wir haben hier massiv viel vorangetrieben jetzt in dieser Koalition, um das faktische Pensionsantrittsalter anzuheben. Deutlich mehr als in den letzten zwei Jahrzehnten passiert ist. Aber gesetzlich sozusagen noch nichts gemacht. Und der zweite Punkt, den ich aber sagen möchte, ich habe mir das letztlich angeschaut, in einer Eurobarometer-Umfrage, es ist mittlerweile eine Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher, die auch sagen, ja, das werden wir wohl tun müssen in Österreich.
Aber also dieser Blick, um die Beitragsjahre
als... Natürlich, das sind dann die Details, völlig richtig. Natürlich geht es de facto um die Beitragsjahre, weil es einen Unterschied macht, ob ich mit 15, 16, 17 beginne zu arbeiten oder nach zwei Studien.
Genau.
So zwei Studien und einem hoffentlich erfolgreichen Gap hier mit 28.
Europa fällt international zurück. Hohe Energiekosten, viele Regeln, viel zu viel Bürokratie. Wir sehen es jetzt wiederum mit einer drohenden Lohntransparenzgesetz-Novelle mit als nächsten bürokratischen Angriff. Ihr habt einen Entbürokratisierungsstaatssekretär, der seine Arbeit letztes Jahr aufgenommen hat. Warum ist Goldplating in Österreich immer noch so verbreitet und warum legen wir immer noch eins drauf?
Also ich muss da ein bisschen einmal grundsätzlich sagen. Europa hat in den letzten zwei Jahrzehnten tatsächlich vor allem in wirtschaftlicher Frage in Technologieführerschaft gegenüber den USA, Stichwort Plattformökonomie, aber auch gegenüber China und da ärgerlicherweise, muss ich sagen, ausgerechnet im Bereich der grünen Technologien vielfach den Anschluss verloren. Ich glaube aber nicht, dass das unumkehrbar ist und ich glaube vielmehr, dass gerade in der jetzigen neuen geopolitischen Unordnung enorme Chancen für Europa liegen und vielleicht kommen wir darauf zu sprechen und ich sehe auch, dass gerade sehr viel richtig passiert. Ein Punkt, der richtig passiert, ist, dass die jetzige Kommission, Gott sei Dank, die Einsicht gewonnen hat, dass Wettbewerbsfähigkeit und damit wirtschaftliche Stärke, Sicherung von Wohlstand für alle Menschen in Europa eine zentrale Aufgabe ist. Und daher haben wir einige Initiativen auf den Weg gebracht, die wir begrüßen. Entbürokratisierung, Stichwort auch Stop the Clock, also keine weitere Regulierung. Leider war die Lohntransparenzrichtlinie, ist da nicht runtergefallen, aber es steht eben auch nämlich in der bürokratischen Umsetzung sehr kritisch gegenüber. So, also das einmal sagen, ich finde hier ist, man muss das sagen, hier haben sehr viele Menschen verstanden, dass es so nicht weitergehen kann und es läuft in die richtige Richtung, kann mit mehr Engagement, mit mehr Ambition und durchaus auch radikaler in dem einen oder anderen Bereich passieren. Was wir aber machen, und Sepp Schellhorn hat das angestoßen, ist, wir machen Schluss mit dem Goldplating. Und das machen wir nicht nur in einzelnen Punkten, dass wir sagen, eben jetzt bei der Umsetzung von dieser Richtlinie oder bei der Umsetzung von jener Richtlinie wollen wir nicht noch eins drauflegen, sondern auch strukturell. Mit dieser Entbürokratisierungsstelle, die wir geschaffen haben, haben wir auch ein Instrument, eine Stelle, die sagen wir bei allen nationalen Umsetzungen von EU-Recht, Moment einmal, das geht so nicht. Da wollt ihr ja noch eine Scheibe drauflegen. Ich sage immer, das ist so wie beim Supermarkt. Darf es ein bisschen mehr sein, ein bisschen mehr Bürokratie? Nein, darf es nicht. Wir wollen das nicht. Das heißt, wir haben hier einen Anwalt, einen Fürsprecher für Unternehmen, für Klein- und Mittelbetriebe, aber auch für Bürgerinnen und Bürger geschaffen, in einem Gesetzgebungsprozess zu sagen, nein, stopp, das ist zu viel, das wollen wir nicht.
Und glaubst du, dass wir in der EU ein bisschen die Geschlossenheit gegenüber den USA, Russland und China verloren haben, weil wir auch unterschiedlicher Meinung sind zu all den Themen, die du jetzt genannt hast?
Die Europäische Union muss sich entscheiden, und meines Erachtens sehr viele, die aktuelle Akteure auch sind in Europa, haben sich entschieden und ich bin sehr froh auch in dieser Hinsicht, dass ich so eine klare Linie habe als Außenministerin. Ich glaube, da sieht man, dass man sehr wohl viel bewirken kann, nämlich Österreich fest in Europa verankern, als aktiver Treiber eines aktiven Europas in der Welt. Wollen wir ein Akteur sein in der Welt oder ein Spielball? Die aktuelle weltpolitische Lage bringt es mit sich, dass wir in drei Tangenten handlungsfähiger wieder werden müssen in Europa. Kann man ja sagen, make Europe great. Ja. Ob again, weiß ich nicht. Wir haben Gott sei Dank auch unsere Lehren. Wir haben aber unsere Lehren gezogen aus unserer Geschichte. Und das ist gut so, weil ich glaube, was wir auch nicht tun sollten, ist das Kind mit dem Bade ausschütten. Wir sind eine Werteordnung. Wir haben zu Recht einen Fokus auf liberale Demokratien, auf Meinungsfreiheit, auf Pressefreiheit, auf Rechtsstaatlichkeit und auch auf Völkerrecht, regelbasierte Weltordnungen. All das halte ich für zentral und da schaut auch die Welt auf uns, weil es ist nicht nur die Welt, zwei, drei große Big Player, die versuchen, ihre Interessen wieder mit Zwang oder mit militärischer Gewalt durchzusetzen, sondern viele kleine, mittlere Länder, die eigentlich auch nicht in so einer Welt leben wollen und die schauen gerade sehr auf Europa, was wir tun. Aber drei Bereiche müssen wir machen. Wirtschaftlich wieder stärker werden, das habe ich schon gesagt, Wettbewerbsfähigkeit ist zentrales Thema. Dazu zähle ich aber auch den Fokus auf Zukunftstechnologien und da insbesondere die Beschleunigung von erneuerbaren Energien, weil was wird die zentrale Frage der Zukunft sein? Meines Erachtens die Verfügbarkeit von Energie, die Netze und die Preise und die Kosten, ganz genau. Zweiter Punkt ist die politische Handlungsfähigkeit, das ist das, was du angesprochen hast. Wir sind nicht immer in der Lage, mit einer Stimme zu sprechen. Es dauert, bis Entscheidungen getroffen werden. Manchmal schaffen wir es gar nicht in der Außenpolitik, weil Blockadehaltungen von Ungarn da sind oder etc. Das heißt, ich glaube, ich plädiere dafür, dass wir, um stärker zu werden politisch, auch verstärkt die Einstimmigkeit zugunsten von qualifizierter Mehrheit ändern, sodass wir handlungsfähig sind. Souveränität ist mir sehr wichtig, aber Souveränität bedeutet, handlungsfähig zu sein, da, wo ich es brauche. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass in so einer Weltlage das kleine Österreich eher dieser Situation ausgeliefert ist, als das starke, auch wirtschaftlich starke Europa mit 450 Millionen Konsumenten beispielsweise. Und der dritte Punkt, in dem wir stark werden müssen, leider, ist die Verteidigungsfähigkeit. Nicht um selber aggressiv zu sein oder Kriege zu führen. Wir sind nicht das Kriegsministerium wie in den USA, also wie sich Pete Hegseth hingestellt hat, gesagt hat, wir sind, die USA führen Kriege, um sie zu gewinnen. Und das ist nicht das Verteidigungsministerium, sondern das Kriegsministerium. Wir müssen verteidigungsfähig sein, weil erstens einmal die USA gesagt haben, wir wollen dafür nicht mehr zahlen. Und zweitens einmal, damit wir unseren Frieden sichern, damit unsere Kinder niemals in einen Krieg hineingezogen werden. Vereinfacht gesagt, so stark sein, dass niemand es wagt, uns anzugreifen.
Letzte Frage zum Thema EU, weil, wie gesagt, wir müssen dann ein bisschen auf die anderen Themen kommen. Ich bin deutlich älter als du und kann mich erinnern, dass wir beim EU-Beitritt 95 gehört haben, gemeinsame Armee, gemeinsamer Außengrenzschutz, gemeinsamer oder eine Sprache, ein gemeinsamer Außenminister, ein Kapitalmarkt.
Ja.
Passiert ist in diesen mittlerweile 31 Jahren diesbezüglich nichts. Was sagst du deinen Kindern oder meinen Kindern, dass die das glauben sollen, wenn die so alt sind wie ich jetzt, dass das dann in Kraft getreten ist alles?
Diesen Horizont will ich gar nicht einnehmen, weil ich glaube, jetzt müssen wir es machen und das ist auch meine aktuelle Energie, dass wir sagen, wer jetzt die Zeichen der Zeit nicht erkennt, und du hast es angesprochen, Kapitalmarkt ist eine Grundbedingung für Wettbewerbsfähigkeit. Wir haben natürlich im Vergleich zu USA und China die Schwierigkeit, dass wir nicht skalieren können. Und das liegt nicht, dass zu wenig Kapital da ist, sondern dass wir einfach ständig an den nationalen Grenzen Halt machen. Es gibt jetzt, Gott sei Dank, mehrere Berichte, die auf die sogenannte Vollendung des Binnenmarkts pochen. Und da ist die Kapitalmarktunion etwas ganz Zentrales. Und wir arbeiten da genau in diese Richtung. Es liegt auch nicht an der EU, muss man ehrlich sagen, dass das nicht kommt, sondern an den Egoismen von einzelnen Nationalstaaten. Aber ich glaube, es ist jetzt hoch an der Zeit, dass das kommt. In Bezug auf die Frage einer EU-Armee oder Handlungsfähigkeit, das ist unsere Vorstellung, weil ich glaube, man braucht auch ein Unity of Command letztlich, aber es geht in die richtige Richtung. Und da möchte ich schon auch eine Lanze dafür brechen, dass man nicht immer alles schlecht redet, was zu wenig passiert, sondern auch sieht, mit welcher Dynamik Dinge passieren. allein in den letzten 12 Monaten im Bereich Verteidigungsfähigkeit, Zusammenarbeit bei der Beschaffung, Fokus auf europäische, auch ja, sagen wir es, Rüstungsindustrie. Auch wir wollen ja in Österreich, und ich finde, das ist auch nichts Unanständiges, dass auch österreichische Unternehmen da profitieren, wenn schon Milliarden in die Hand genommen werden und investiert werden. Also da passiert sehr viel. Und der größte Treiber ist im Moment Donald Trump, weil wir sind jetzt nicht als Österreich NATO-Mitglied. Aber ich stelle mir vor, dass unter NATO-Mitgliedern natürlich die Frage der Verlässlichkeit der Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten etwas ist, was hoch diskutiert wird. Und es ist so wie auch bei Freundschaften. Wenn du einmal den Zweifel siehst oder diesen Faden der Freundschaft, heißt es, immer auseinanderreißt, selbst wenn du es wieder knüpfst, es ist ein Knoten dabei. Und das sage ich als große Transatlantikerin. Ich war immer überzeugt, dass wir eine Partnerschaft brauchen mit den USA. Aber wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass das unzuverlässig ist und dass es zunehmend auch zu einem teilweise sogar Risiko wird. Das heißt, wir müssen uns eigenständig aufstellen.
Ich wollte auch nicht schlecht reden, aber es ist ein Faktum, dass 31 Jahre wenig passiert ist. Wenn es jetzt passiert, ist es ja schön. Ich danke sehr für das Gespräch, für deine Zeit. Vielen Dank, Beate, meine
Reise. Danke für die Einladung.